Ja, wir werden jetzt nochmal das Thema von den letzten zwei Sonntagen, haben wir ja nicht zu Ende bekommen letzte Woche, werden wir nochmal zu Ende bringen und dann in das nächste reingehen, was aber mit dem ganz eng zusammenhängt. Und zwar möchte ich nochmal ein paar kurze Stichpunkte wiederholen von den letzten Malen, weil es ein so wichtiges Thema ist, dass man ja einfach weitergehen kann. Und Wiederholung ist immer das Beste, um sich das einzuprägen, weil du hast in der Woche, geht da manches verloren. Ja, ich werde nur die Details, einzelne Stichpunkte auch nochmal erwähnen und dann möchte ich euch ermutigen, wer das noch nicht so gehört hat oder im Kinderdienst war oder so weiter, von den letzten zwei Sonntagen kann sich das gerne nachhören. Und zwar haben wir uns unterhalten über eine der stärksten Gefahren, vor denen Jesus uns warnt in der Endzeit. Und dass wir nicht nur in der Endzeit leben, sondern in den letzten Minuten, bevor Jesus kommt, das sollte mittlerweile jeden Einzelnen deutlich geworden sein. Und eins der wichtigsten Dinge, vor denen Jesus uns warnt, dass wir nicht in diese Falle hineintappen und dort uns echt Schaden erleiden werden, das ist in Matthäus 24 enthalten. Eine Sache, die wird dort dreimal erwähnt, lasst euch nicht verführen, da habe ich schon so oft drüber gesprochen. Das meine ich nicht. Ich meine auch nicht die Verfolgung, die ich letzte Woche mal drüber gesprochen habe, was wir zum Leitertreffen gehört haben, was eines der Hauptmerkmale war, wo wir zum Leitertreffen in Baden-Württemberg waren und viele Leiter dort denselben Eindruck im ganzen Land hatten, dass auch wir in unserer Nation vor Verfolgung nicht verschont werden, dass auch Verfolgung der wahren Christen in unsere westliche Welt kommt. Dafür sollten wir uns nicht fürchten, keineswegs. Weil Verfolgung, wir sollten sie nicht dabei beten, ja. Wir sollten es aber auch nicht davor fürchten. Weil immer in der Geschichte war es immer so, wenn die wahre Gemeinde verfolgt wurde, sind zwei Dinge geschehen. Erstens, die Spreu hat sich vom Weizen getrennt. Und zweitens, die Gemeinde ist rasant gewachsen. Amen. Das sehen wir bei der von Stephanus an, wie die Gemeinde dann gewachsen ist, wie sich das erweitert hat bis Antiochia und so weiter. Und ein Beispiel aus der Neuzeit, als das kommunistische Regime die Regierung übernommen hatte in China. Davor gab es viele Christen, aber es gab auch viele Namenschristen. Das heißt, als das kommunistische Regime übernommen hat, hat sich die Zahl der Christen in China halbiert. Das heißt, die Spreu hat sich vom Weizen getrennt. Der, der echt im Christus war, hat auch weiterhin seinen Glauben gelebt, trotz aller Verfolgung. Und die, die nicht an Christus richtig dran waren, sondern Namenschristen, deren Herzen geteilt waren, die sind halt abgefallen. Und das geschieht in einer Verfolgung. Der Herr reinigt sein Volk. Und das Zweite ist geschehen nach dieser, wo sich das halbiert hat, mit dem Überrest, der am Glauben geblieben ist und am Herrn dran gehalten, festgehalten hat. Auf diesen Überrest ist so eine Gnade und Kraft Gottes gekommen, dass die Gemeinde in China bis zum heutigen Tag in die Millionen, sich millionenfach multipliziert hat. Es gab Zeiten, da haben sich pro Tag 25.000 bis 28.000 Leute in diesem Riesenvolk bekehrt. So, und das ist während der Zeit, das hat die Verfolgung hervorgebracht. Und eine der schnellst wachsenden Gemeinden der Neuzeit ist im Iran. Im Iran, im Untergrund, wirkt der Herr so erstaunliche Zeichen, Wunder. Menschen bekehren sich in Größenordnung trotz Verfolgung, trotz diesem Regime, was nur ein Ziel hat, Israel von der Landkarte auszulöschen. Und inmitten dieser Nation wächst die Gemeinde. So, also sollten wir uns vor Verfolgung nicht fürchten. Sondern das, was Jesus dort anspricht in Matthäus 24, Vers 12, sagt er, wenn die Gesetzlosigkeit überhand nehmen wird und wir leben in einem Land, wo die Gesetzlosigkeit durch den antichristlichen Geist immer stärker überhand nimmt und Gesetze erlassen werden, die nicht den Gesetzen Gottes entsprechen, sondern entgegengesetzt sind. So, und wenn die Gesetzlosigkeit überhand nehmen wird, und das wird noch zunehmen, sagt Jesus, er warnt uns, dass die Liebe, die Agabeliebe, nicht erkaltet in uns. Verfolgung kann die Agabeliebe noch mächtig zunehmen lassen in uns. Aber Gesetzlosigkeit hat die zur Folge, dass wir, wenn wir unter diesem Druck stehen, dass diese Agabeliebe erkaltet. Und das ist das Schlimmste, was uns passieren kann in der Endzeit. Amen. Weil wir sind mit Jesus in einem Liebesverhältnis verbunden. Und er möchte, dass wir untereinander in einem Liebesverhältnis verbunden werden oder verbunden bleiben und sind. So, und wenn diese Agape Liebe erkaltet, dann sind wir nicht bereit, wenn er kommt. Dann haben wir kein Öl in unseren Lampen und wir haben kein Öl in unseren Vorratsbehältern. Und diese fünf bleiben halt dann zurück. Also Jesus warnt uns, egal was passiert an Umständen, was Menschen uns tun, was in den Regierungen noch vor sich geht, lass die Agape-Liebe nicht erkalten. Darauf sollten wir unser Hauptaugenmerk richten. So, und die Agape-Liebe, das war das, wo wir uns die letzten zwei Sonntage schon darüber unterhalten haben. Das gibt es nur im Griechischen, gibt es im Deutschen nicht. Im Deutschen gibt es nur ein Wort für Liebe, im Griechischen drei. Und die Agape-Liebe bezeichnet die Liebe, die Gott hat und kein Mensch. Und diese Agape-Liebe können nur Christen haben und keine Nicht-Christen. Also kann die Agape-Liebe nicht in Nicht-Christen erkalten. Das gibt es nicht, weil sie nicht haben. Im Griechischen gibt es dann noch zwei Worte, die diese menschliche Liebe bezeichnen. So. Und deswegen geht es um diese Agape-Liebe. Und wir hatten festgestellt, dass Jesus uns ein Gebot gegeben hat in Johannes 15, Vers 12. Und er sagt dort, das aber ist mein Gebot, dass ihr einander liebt, so wie ich euch geliebt habe. Und wenn wir dieses Gebot befolgen, dann wird die Agape-Liebe in uns noch zunehmen und nicht erkalten. Und wenn man den Vers richtig übersetzt aus dem Urtext, heißt das, wo Jesus sagt, dies ist mein Befehl, dass ihr einander liebt, so wie ich euch geliebt habe. Das heißt, ein König, Jesus ist der Sohn Gottes, er ist die höchste Autorität, er ist König aller Könige, Herr aller Herren, und er gibt nicht nur ein Gebot, was man beachten kann und beachten nicht, nicht beachten kann. So wie es viele Christen in unserer westlichen Welt tun. Sie erleben ihr Christsein, sagen, auch Gott gibt uns Gebote, aber wir sind unter Gnade. Dort steht, dies ist mein Befehl. Und ein Befehl eines Königs sollte man befolgen, ansonsten hat es Konsequenzen. Dass ihr einander liebt, so wie ich euch geliebt habe. So, das heißt, diese Liebe untereinander, diese Agape-Liebe möchte Jesus, dass sie in seiner Gemeinde fließt und dass sie wirksam wird und dass sie auch gesehen wird. Denn das ist das Merkmal, was er sagt, dass die Welt erkennt, dass ich gekommen bin vom Himmel und dass ihr meine Jünger seid. Amen. So, und deswegen sollten wir uns damit mal auseinandersetzen, weil der Hass, die Gottlosigkeit, die Verzweiflung, der Geist des Todes, der über diesem Land freigesetzt wurde, die Selbstmordrate nimmt so stark zu. Warum? Weil ein Geist des Todes freigesetzt wurde seit Corona über diesem Land. So, und es ist so viel Hass, so viel Verzweiflung, so viel Depression, so viel Finsternis in diesem Land. Und deswegen möchte Gott, dass wir nicht unter diesem Druck kommen, sondern dass wir durch die Agape-Liebe Gottes hell leuchten. Amen. Dass wir gesehen werden, dass dieses Licht leuchtet. Und dass es nicht erkaltet und nicht nachlässt. So, und jetzt hatten wir uns nur die Stichpunkte nochmal, es ist nicht vollkommen, es ist nur ein Teil davon. Was ist denn eigentlich die Agape-Liebe? Weil wir sollen uns ja einander so lieben, mit der Liebe, mit der wir von Jesus geliebt worden sind. Also geht es um die Art der, nicht der zwischenmenschlichen, seelischen Liebe. Ein Gefühl der Zuneigung, ein Gefühl, wo man eine gewisse Liebe spürt, aber im Grund ist es sehr selbstsüchtig. Weil menschliche Liebe ist selbstsüchtig. Gottes Liebe ist genau das Gegenteil. So, und die Liebe Gottes, mit der er uns geliebt hat, will er, dass wir sie anderen weitergeben. Erst empfangen und dann weitergeben. Genauso wie Vergebung. Vergebung empfangen aus Gnade und weitergeben. Und er fordert das von uns eines Tages ein. Er wird sagen als König, ich habe euch diese Pfunde anvertraut, der Vergebung. Ich habe euch die Pfunde anvertraut, meiner Liebe. Was hast du damit gemacht? Du kannst ja nicht vor ihm stehen und sagen, naja, ich habe mein Leben halt so gelebt. Er hat gesagt, ich habe dir meine Liebe gegeben, damit du den Nächsten so liebst, wie ich dich geliebt habe. Amen. Ich habe dich geliebt und ich verlange von dir dasselbe. Weil das Wesen der Agape-Liebe ist. Was ist seine Liebe, mit der er uns geliebt hat, mit der wir einander lieben sollen? Erstens, es ist Gottes Liebe. 1. Johannes 3, das sind alles Wiederholungen, 1. Johannes 3, Vers 4, Vers 16. Gott aber ist die Liebe. Das heißt, Gott in Person ist die Liebe. Und Vers 7 steht, die Liebe kommt aus Gott. Das heißt, die Agape-Liebe kommt aus Gott. Das bedeutet, er ist die Liebe in Person und nur von ihm kommt die Liebe. Das heißt, diese Agape-Liebe hat kein Mensch. Und wenn du das erstmal begriffen hast, dass du diese Liebe nicht in dir hast, dann bist du schon einen Riesenschritt vorangekommen, weil viele Christen versuchen, diese Liebe aus dem Seelischen zu ziehen und seelisch anzuwenden, wie sie bisher ihr Leben geliebt haben und vielleicht ihre Familienangehörigen geliebt haben und versuchen, auf diese Art und Weise einander zu lieben. Das ist nicht die Liebe, von der Jesus Christus spricht. Weil diese menschliche Liebe kann das, was die Liebe Gottes vollbracht hat und wo er sagt, mit dieser Liebe möchte ich, dass wir einander lieben, kann sie nicht vollbringen. Sie wird immer versagen. Das heißt, und die Liebe Gottes ist immer auf der Wahrheit gegründet. Sie braucht immer das Fundament der Wahrheit. Heute wird so viel, auch in christlichen Kreisen in der Welt, über Liebe gesprochen, ohne das Fundament der Wahrheit. Und das ist eine seelische, dämonische Liebe, wo im Namen der Liebe Mann und Mann gesegnet und verheiratet werden, an Orten, wo das Wort Gottes der Wahrheit gepredigt werden sollte. Die lieben sich doch, die zwei. Na, lass sie doch. Das ist entgegen der Schöpfungsordnung Gottes, hat mit der Agape-Liebe Gottes nichts zu tun, ist eine seelische, dämonische Liebe. Also ist das menschlich. Du musst es auseinanderdividieren. Was ist die Liebe Gottes? Sie kommt von ihm und hat immer als Grundlage der Wahrheit des Wortes Gottes. Amen. Weil Jesus ist die Wahrheit, sein Wort ist die Wahrheit, sein Geist ist die Wahrheit. Und diese drei bilden eine Einheit der Wahrheit. Und außerdem gibt es keine, außerhalb gibt es keine Wahrheit. Und außerhalb gibt es auch keine Agape-Liebe. Amen. So, das zweite Merkmal. Gottes Liebe ist immer auf den ausgerichtet, den er liebt. Und ist immer bereit, den Preis zu bezahlen, um ein Liebesverhältnis wiederherzustellen. Es ist immer auf den anderen gerichtet. Die Liebe Gottes, 1. Korinther 13, Vers 5, sucht nicht das ihre. Gott sucht nie das seine. Seine Liebe sucht den Nächsten, den es lieben kann. Und deswegen hat er den Preis bezahlt, seinen Sohn gesandt, damit wir ewiges Leben haben. Diese Liebe ist genauso in Jesus. Deswegen kam er vom Himmel, hat sein Leben gegeben für uns, damit wir zurückkehren können zu ihm. Er geht immer den ersten Schritt. Er hat uns im Sinn gehabt, als er starb. Er ist auf uns drauf zugegangen und hat den Preis bezahlt, den niemand bezahlen kann. Das ist Agape-Liebe. Sie ist immer auf den Nächsten ausgerichtet und ist immer bereit, einen Preis zu bezahlen. Das heißt, Agape-Liebe bedeutet, du musst einen Preis bezahlen. Und menschliche Liebe sagt, nein, ich bezahle diesen Preis nicht oder kann diesen Preis nicht bezahlen. Gottes Liebe besteht nicht nur in Worten, sondern sie besteht in Taten. Er gab seinen Sohn. Er sagt nicht nur, ich liebe euch im Wort Gottes, ich habe euch je geliebt, sondern zum Volk Israel, sondern er war bereit, Taten folgen zu lassen. Denn Gottes Liebe ist ohne Vorbedingung und ohne Vorleistung. Er liebte uns, bevor wir ihn überhaupt erkannt haben, wo alle Menschen noch Feinde waren. Und das Letzte auf meiner Liste, nicht natürlich, Wort Gottes gibt es noch mehr. Die Liebe Gottes ist wie ein Feuer. Sie ist nicht lau. Sie ist nicht mal, ich liebe dich irgendwie, so ein Gefühl, was man sich rausquetscht. Nee, die brennt wie ein Feuer. Hohelied 8. Die Liebe, Agape-Liebe ist die Feuerglut Jahwes. Und mit dieser Feuerglut hat er uns geliebt. Und das ist die erste Liebe, mit der er geliebt werden möchte. Das ist diese Liebe, die in der Gemeinde von Ephesus erkaltet ist, wo Jesus sagt, ich habe gegen dich, dass die erste Liebe in dir erkaltet ist, dass du sie verlassen hast. Deswegen, wenn du nicht Buße tust, werde ich kommen und dein Leuchter umstoßen. Jesus sucht in uns diese erste Liebe, die brennt voller Leidenschaft und Feuer für ihn, für den Vater und natürlich dann auch für den Nächsten. Amen. So, und mit dieser Art der Liebe hat er uns geliebt. Und wie wir sie empfangen und wie sie wächst, das habe ich ausführlich behandelt, gehe ich jetzt nicht nochmal drauf ein. Aber er erwartet von uns, dass wir einander genauso mit dieser Art und Weise lieben. Wie sieht das praktisch aus, einander so zu lieben? Dann hatten wir 1. Korinther 13, 4 bis 7. Dann wird die Liebe aufgezählt. Ein Punkt, sie sucht nicht das ihre. Das ist so ein krasser Gegenpol wie Licht und Finsternis in der heutigen Gesellschaft. Weil Paulus sagt im Timotheusbrief, in den letzten Zeiten werden schlimme Zeiten eintreten, er prophezeit das für unsere Zeit. Und er sagt als Hauptmerkmal, die Menschen werden Liebhaber ihrer selbst sein. Die werden so süchtig, selbstsüchtig sein, dass alles sich nur noch um das eigene Ich dreht. Und das ist die Hauptcharakteristik der Menschen in unserem Land. Und auch die Hauptcharakteristik vieler Christen. Nach außen hin ein frommes Leben, innerlich dreht sich alles nur um sich selbst. Da ist die Agape-Liebe schon sehr stark erkaltet. So, und dann, wie wird das praktisch angewandt? Dann sagt Jesus im Vers 13 in Johannes 15, wo er das Gebot gibt, dann sagt er, niemand hat größere Liebe als die, dass er sein Leben lässt für seine Freunde. Das heißt, Jesus sagt, er wird diesen Preis bezahlen. Niemand kann eine größere Liebe haben, als dass er sein Leben lässt für seine Freunde. Dann kannst du sagen, okay, das war Jesus, was ist das mit uns? 1. Johannes 3, und dort waren wir letztens auch stehen geblieben, 1. Johannes 3, 16, nimmt Johannes, der das Evangelium geschrieben hat, nimmt die Worte von Jesus auf und überträgt sie auf die Gemeinde, das heißt auf uns. Und er sagt hier, 1. Johannes 3, 16, daran haben wir die Liebe, die Agape-Liebe erkannt, dass er, Jesus, sein Leben für uns hingegeben hat. Er hat erkannt, dass die Agape-Liebe von Jesus den Preis bezahlt hat. Jesus gab sein Leben für uns. Dass er genau das getan hat, was er im Johannes 15, Vers 13 schon vorhergesagt hat. Und dann fügt Johannes hier an, auch wir sind es schuldig, für die Brüder das Leben hinzugeben. Er zieht daraus den Schluss, die praktische Anwendung dieser Liebe, dass wir uns einander lieben sollen mit derselben Liebe, mit der Jesus uns geliebt hat. Seine Liebe brachte Jesus ans Kreuz. Er gab sein Leben. Und jetzt sagt Johannes, auch wir sind jetzt schuldig, einander so zu lieben, dass wir das Leben niederlegen für unsere Brüder. Ich habe das letzte Mal schon erwähnt, das ist eine Schriftstelle, die ich immer ausgeklammert habe, dass ich noch nie drüber gesprochen habe. Denn es gibt Schriftstellen, die sind so tief, die haben so eine Aussage, dass du so eine Ehrfurcht hast, nicht darüber zu sprechen, wenn du nicht die Offenbarung davon hast. Ansonsten ist es nur ein verstandesmäßiges, du erklärst was, aber es ist kein Herz, kein Geist dahinter. So, und ein Bruder kam letzte Woche zu mir und sagte, er hat diese Stelle auch mit Ehrfurcht behandelt, nicht richtig verstanden. Er hat gesagt, letzte Woche gingen mir die Augen auf, ich habe es verstanden, was diese Schriftstelle bedeutet. Amen. Das heißt, wir sind schuldig, einander so zu lieben, wie er uns geliebt hat. Und dasselbe, nicht bloß Johannes, sondern Paulus sagt dasselbe in Römer 12, Vers 8, seid niemandem etwas schuldig, das heißt, macht keine Schulden, außer, dass ihr einander liebt, denn wer liebt, hat den Nächsten liebt, hat das Gesetz erfüllt. Dasselbe Aussage von Paulus. Wir sind schuldig, wir stehen in der Schuld. Eine Schuld musst du abzahlen. Einander so zu lieben, wie Jesus uns geliebt hat, das heißt, das Leben für die Brüder hinzugeben. Das meint Jesus, einander so zu lieben. Und das geht nur durch das Kreuz. Amen. Am Kreuz hat Gott und Jesus seine vollkommene Liebe uns Menschen gegenüber bewiesen, dass er sein Leben gab und Gott seinen Sohn. Er hat sie bewiesen, bevor wir ihn überhaupt annehmen oder zurücklieben konnten. Er hat alles getan. Und nur am Kreuz geschah das Unmögliche, dass in uns dieses Ego, dieses Selbstsüchtige mit Christus gekreuzigt wurde, damit jeder, der an ihn glaubt, fähig ist, diese Agabeliebe aufzunehmen und durch sich fließen zu lassen. Das heißt, nur durch das Kreuz sind wir überhaupt in der Lage, das Leben für andere niederzulegen und es durch uns hindurch die Agabeliebe zum Nächsten fließen zu lassen. Das heißt, kurz gesagt, durch ein mit Christus gekreuzigtes Ego und selbstsüchtiges Leben ist die Agabeliebe fähig, durch uns zu fließen. Amen. Ansonsten erkaltet sie und sie lässt nach. Johannes geht sogar so weit, dass er sagt im 1. Johannes 2, 14, 15, sagt er, es gibt, er sagt im Versen weiter, dass diese vollkommene Liebe jede Furcht austreibt. Ja? Die Welt ist geprägt vor Furcht. Was kommt? Die Christen haben, in der Agabeliebe hast du keine Furcht mehr. Du gehst in die Zukunft ohne Furcht. Weil du weißt, in deinem Herzen ist Gott, der Vater, füllt dich mit seiner Liebe so aus, dass seine Liebe dir eine absolute Sicherheit und Geborgenheit gibt. Und du erkennst das, was wir im Lobpreis hatten in Psalm 46, 11. Seid still und erkennt, dass ich Gott bin. Amen. Aber wenn du erkannt hast, wer dein Gott ist, hast du keine Furcht mehr. Und seine vollkommene Liebe treibt die Furcht aus. Amen. So, aber Johannes sagt im selben im Kapitel 2, 1. Johannesbrief, sagt er, dass es etwas gibt, was diese Liebe Gottes aus uns heraustreibt. Nicht nur erkalten lässt, sondern aus uns heraustreibt. 1. Johannes 2, Vers 15. Habt nicht lieb die Welt, noch was in der Welt ist. Wenn jemand die Welt lieb hat, so ist die Agabeliebe des Vaters nicht in ihm. Und er warnt uns so stark, dass wir nicht die Welt lieben. Das gegenwärtige System, das weltliche System der gefallenen Schöpfung mit all seinen Wertmaßstäben. Deswegen sagt er, heiligt euch. Heiligung bedeutet Abtrennen, vollkommene Absonderung von dieser Welt und ihren ganzen Vergnügungen. Geht dann weiter hier, die Lust der Augen, Fleischeslust, Hochmut, Stolz und so weiter wird es bezeichnet, die Liebe zur Welt. Das heißt, wenn wir, Jakobus sagt, die Liebe zur Welt ist Ehebruch. Gegenüber Gott. Ihr könnt nicht Gott lieben und gleichzeitig die Welt. Wer ein Freund der Welt sein will, ist ein Ehebrecher im Geistlichen und ein Feind Gottes. Das heißt, habt Acht, dass die Dinge dieser Welt dich nicht erfüllen, sondern trennt dich ab, weil das treibt die Liebe Gottes aus oder die Liebe Gottes zieht sich zurück. Sie erkaltet nicht nur, sondern es kann sein, dass sie dich verlässt, wenn du zu sehr an deinen Gedanken und Herzen mit der Welt verbunden bist. Gott ist ein eifersüchtiger Gott und er duldet niemanden neben sich. Kein Götzen. Amen. Und in unserer Gesellschaft ist der Götze Nummer eins das eigene Ego. Der Stolz, das eigene Ego. Und das duldet Gott nicht in uns. Dafür ist Christus gestorben. Dafür hat er seinen Sohn verbluten lassen, damit dieses Ego in uns gekreuzigt und gestorben ist. Amen. Lasst uns in dieser Freiheit der Kinder Gottes leben. Das sind alles Dinge aus dem Wort Gottes. Es geht darum, dass die Agabeliebe uns nicht verlässt und dass sie in uns nicht erkaltet. Und da hat das Kreuz die primäre Funktion oder Rolle, uns in diesem Fluss der Liebe zu halten. So, jetzt hat man angefangen, wie das praktisch aussieht, das Leben für die Brüder hinzugeben. Das heißt nicht, dass du jetzt für den Nächsten sterben musst oder so, ne? Sondern es geht, dein eigenes Ich, dein eigenes Leben zurückzustellen, um dem Nächsten zu dienen. Darum geht es. Und da habe ich drei Punkte, das sind nur drei, aber drei kannst du besser merken wie zehn. Und drei Punkte, wo wir praktisch diese Agabeliebe in unserem Leben anwenden dürfen, drei praktische Wege, durch die sie fließt und wo wir einander so lieben, wie Jesus uns geliebt hat, nämlich mit seiner Liebe. Und der erste Punkt ist Dienen. Immer das Vorbild von Jesus. Jesus war der Diener schlechthin auf der Erde. Er kam nicht, um die Menschheit zu richten, sondern um zu dienen. Und in Johannes 13 lesen wir, dass er gekommen ist und hat dann den Jüngern die Füße gewaschen. Er liebte sie bis zum Schluss, steht dort Vers 1, Johannes 13. Und er hat dann den Jüngern hier diese zarten Fischerfüße gewaschen. Also es ist ein Zeichen der Demut, der Dienstbarkeit. Und das als allerhöchster Gott kam er, um der niedrigste Diener zu sein. Und er sagt, der Größte in meinem Reich ist der, der der Diener aller ist. Das heißt, der Diener aller ist frei von Selbstsucht und Selbstbezogenheit und Egoismus. Durch das Kreuz. Der wird im Reich der Himmel der Größte sein. Amen. Jesus hat sich nie selbst gedient. Er hat immer dem Nächsten gedient. Gott dient sich nie selbst. Er ist genug in sich. Er hat alles. Er ist drauf aus, dem anderen zu dienen. Dienen in allen möglichen Variationen. Und ich hatte letzte Woche dann dieses Gleichnis vom barmherzigen Samariter. Also geh nicht als Levit oder Schriftgelehrter an dem vorbei, der dort geschlagen, geschunden, ausgeraubt zu deinen Füßen liegt, sondern wende dich ihm zu, tu das, was Gott in deinem Alltag dir vor Füßen legt und fang an zu dienen, wo es eine Möglichkeit gibt. Aber bitte, Jesus sagt dort im Vers vorher, sagt er, er wusste, wer er war, woher er kam, wohin er ging und was sein Auftrag war. Das heißt, du kannst nur in Agabeliebe gottgemäß dienen, wenn du eine klare Identität hast in Christus, gefüllt bist mit der Liebe des Vaters und dem Dienst an Nächsten nicht dazu nutzt, um dein eigenes Defizit durch Ablehnung aufzufüllen, um Selbstwertgefühl aufzubauen. Viele dienen im Reich Gottes, angefangen von denen, die das von den kleinsten Diensten bis auf diejenigen, die auf den Kanzeln sitzen oder Lehrstühlen, die dienen sich am Ende selbst. Mir hat vor kurzem mal ein geistlicher Leiter gesagt, der jetzt nicht mehr im Dienst ist, aus einer großen Kirche, er hat gesagt, wenn ich zurückschaue, habe ich eigentlich nur mir selbst gedient. Ihr Lieben, das ist die Gefahr, wenn die Agabeliebe nicht da ist. Nutzt du den geistlichen Dienst, um dein Ego aufzubauen. Selbstbestätigung. Menschen wenden sich mir zu. Sie hören mir zu. Sie wollen meinen Rat. Ich diene. Und du fühlst dich dann so, oh, ich stehe drüber über allem. Dein Stolz wird genährt und die Agabeliebe geht raus. Deswegen, Jesus wusste, wer er war, wohin er ging und was sein Auftrag war. Das ist alles, habe ich im Grundlagenkurs über die Identität in Christus mal ausführlich drüber gesprochen. Also du musst wissen, wer du bist und gefüllt sein mit der Liebe Gottes, um anderen zu dienen. Damit die Liebe aus dir herausfließen kann und nicht in dir versickert. So, das war das Erste. Dienen, diene, diene. Sei ein Diener, dann bist du immer auf der guten Seite. Und wer dient, sich selbst erniedrigt, sich selbst demütigt, sanftmütig und demütig ist, der gleicht Jesus so sehr, dass er sagt, den werde ich eines Tages erhöhen. Amen. Aber der Stolze, der Hochmütige, der sich selbst erhebt, der wird eines Tages erniedrigt werden. Also die Agabeliebe, Demut, Niedrigkeit, Sanftmut und Dienen. Damit legst du dein eigenes Leben zurück, du stellst deine eigenen Bedürfnisse, dein eigenes zurück und fängst an, dem Nächsten zu dienen. Denn der barmherzige Samariter, da hatte auch ein Ziel, der wollte auch nach Jericho und sein Esel war voll beladen. Da wollte er sicher auf dem Markt seine Waren verkaufen. Er hat dieses zurückgestellt, auch sein Einkommen, was für diesen Tag vielleicht nicht möglich war und was er noch hat in seiner Tasche, hat er dem Wirt gegeben, damit er für diesen Verletzten sorgen kann. Amen. Er hat seine eigene Agenda beiseite gestellt, sein eigenes Leben niedergelegt, um dem Nächsten zu dienen. Agabe, Liebe. Das zweite Beispiel, wo diese Agabe-Liebe praktisch wirksam wird, wo wir unser Leben niederlegen, und da ist Jesus unser größtes Vorbild. Als Hohepriester jetzt im Himmel tritt er beständig für uns ein und auch auf der Erde hat er beständig Fürbitte getan für seine Jünger. Zum Beispiel Petrus, du wirst mich verraten, aber ich habe für dich gebetet, damit dein Glaube nicht aufhöre. Das zweite ist, wo die Agabeliebe so mächtig wirksam wird, wo du mit Gott so eng mit in seiner Liebe zusammenarbeiten darfst, er sucht das, er will das, ist Fürbitte. Gott sucht das, Gott liebt das für bitte. Der geistliche Christ liebt das, der seelische Christ sagt, nee, nicht schon wieder. Fürbitte bedeutet geistliche Arbeit. Lest mal Johannes 17. Ein ganzes Kapitel der Fürbitte Jesu Christi für dich und für mich. Er bittet dort nicht für sich. Er sagt, nee, Vater, hilf mir, die Schmerzen auszuhalten. Vater, hilf mir, diese Qualen der Hölle, diesen Zorn Gottes am Kreuz zu ertragen. Er sagt, nimm diesen Kelch von mir, wenn es möglich ist, aber nicht dein Wille, sondern nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Aber Jesus bittet im Angesicht des Todes und der Schmerzen, die er alle schon sieht vor seinem inneren Auge, bittet nicht, Vater, nimm das alles von mir. In diesem Moment fängt er an, Fürbitte zu tun. Für uns, für seine Jünger. Am Kreuz hing er da, mitten von Qualen, Schmerzen, Dämonen ringsumhin herum, die ganze Horten der Hölle in den Pharisäern, den Religiösen manifestiert und noch dazu hinaus. Im Angesicht des Todes sagt er zu Johannes, siehe, das ist deine Mutter, Frau, das ist dein Sohn. Er kümmert sich in seinen letzten Minuten noch um die Rente seiner Mutter. Weil damals gab es keine AV-Versicherung und kein Hartz IV, sondern die Kinder waren verantwortlich für die Versorgung der Eltern. So, und deswegen hat Jesus sich in diesem Moment seiner größten Qualen, Schmerzen um seine Mutter gekümmert. Hat gesagt, hier, nimm die mal zu dir. Immer von sich weggeschaut. Fürbitte ist eine geistliche Arbeit, wo du dein eigenes Leben niederlegst und es kostet einen Preis. Und in wahrer Fürbitte für den Nächsten wirst du Gott und dem Vater ähnlich. Und du siehst nicht auf das eigene, sondern du siehst auf den anderen, dem deine Fürbitte gilt. Warum ist Gott Fürbitte so wichtig? Er könnte alles selber machen. Nee. Sondern wahre Fürbitte beginnt in seinem Herzen. Sein Herz der Liebe schaut auf diese Menschen herunter und sieht, wo die Nöte sind. Er sieht, dass die Großteil der Menschheit, der überwiegende Teil, auf dem Weg in die ewige Verdammnis ist. Und da kann er nicht zuschauen. Sondern er gibt seinen Kindern auf der Erde, die seine Liebe empfangen haben, ein Anliegen ins Herz für diese Menschen zu beten und du bringst dieses Anliegen wieder zu ihm zurück und er fängt an den Herzen der Menschen zu arbeiten. Amen. Das ist Fürbitte, dieser Kreislauf des Gebets. Gebet beginnt immer, echtes Herzensgebet beginnt immer in seinem Herzen, zu unserem Herzen, aus unserem Herzen im Glauben zu ihm. Gebet hat nichts mit dir umzutun. Du kannst verstandesmäßig beten, weil du weißt, dass es wichtig ist, jetzt für die Regierung zu beten. Herr, segne das, segne das, segne das. Diese Gebete erreichen nicht mal die Zimmerdecke, weil sie sind aus dem Verstand geboren und nicht aus dem Herzen Gottes. Wenn du aus dem Herzen Gottes etwas empfängst, dann ist deine ganze Person im Inneren mit ergriffen. Jesus wurde von Barmherzigkeit ergriffen und aus dieser Barmherzigkeit heraus legte er Menschen die Hände auf und sie wurden geheilt. Von Barmherzigkeit bewegt, diente er den Menschen. Amen. Und dort kannst du schon prüfen, ob dein Herz voll Agabeliebe ist oder nicht. Wenn du für die Verlorenen bittest, wenn du anfängst zu Gott zu schreien für die verlorenen Familienangehörigen und für die Menschen draußen herum, wenn du das tust im persönlichen oder im Gebetsamt hier, wenn du anfängst zu schreien zu Gott, dann merkst du, dass die Agabeliebe wirksam ist. Und wenn es nicht der Fall ist, ist sie erkaltet. Weil was toucht dich dann noch? Die Verlorenheit der Menschen? Naja, ich lebe doch mein Leben, mir geht's doch gut. Das hat nichts mit Agabeliebe zu tun. Agabeliebe berührt dein Herz mit der Verlorenheit derer, die die Ewigkeit der ewigen Verdammnis verbringen werden. Ich habe es letztes Mal gesagt, wenn ich darüber nachdenke, einzelne Personen, für die ich bete, von meinem inneren Auge habe, dass sie die Ewigkeit im Feuersee verbringen werden, diesen Film schalte ich ab, weil ich es nicht mehr aushalte. Weil das ist ewig, da gibt es kein Zurück mehr. Nur jetzt gibt es die Buße und Umkehr. Und Gott braucht unser Gebet. Gebet bewegt den Arm Gottes. Die Motivation für Fürbitte steht in 2. Korinther 5, 17. Die Liebe, die Agabeliebe drängt uns, sagt Paulus. Die Agabeliebe treibt dich, sie drängt dich. Und dort merkst du, wo sie wirksam ist. Dort spürst du sie in dir. Nicht einfach nur ein nettes Gefühl, wie Heinz Erhardt, seid mal alle nett zueinander. Darum geht es nicht. Sondern es geht, du musst hier, 2. Korinther 5, 14, getrieben von der Liebe Gottes, sie drängt dich in die Fürbitte. Sie drängt dich dort hinein. Seine Liebe ist wie ein Feuer. Sie führt dich dorthin, an diesen Ort, wo du auf deine Knie gehst und anfängst, für diese Menschen zu schreien. Zwei Punkte, für das wir, wo Gott will, dass wir, er will das direkt, dass wir in Fürbitte stehen. Von den vielen Schriftstellen dazu nehme ich nur zwei raus, weil das zwei Kategorien sind. Das eine steht in Epheser 6, Vers 18. 19 kann man noch hinzufügen, aber es steht, Paulus sagt dort nach der Waffenrüstung, indem ihr zu jeder Zeit betet, zu jeder Zeit betet. Es sei denn, Paulus, dass der uns gar nicht unseren Alltag kennt. Paulus kennt es sehr wohl. Auch die Christen damals hatten Großfamilien. Sie hatten viele Kinder. Sie hatten, der Arbeitstag in Israel ging von 6 bis 18 Uhr, oder beziehungsweise von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang. Und dann sagt Paulus zu diesen Menschen, indem ihr zu jeder Zeit betet, mit allem Gebet und Flehen im Geist und wacht zu diesem Zweck in aller Ausdauer und Fürbitte für alle Heiligen. Und dann sagt er, und betet auch für mich, damit mir das Wort Gottes gegeben werde, so oft ich meinen Mund auftue, freimütig das Geheimnis des Evangeliums bekannt zu machen. Und hier sagt Paulus, betet alle Zeit oder zu jeder Zeit Fürbitte für die Heiligen. Aha. Jesus sagt, wir sollen einander so lieben, wie er uns geliebt hat. Wenn er für uns beständig im Himmel Fürbitte einlegt. Jesus als Hohepriester im Himmel hat seinen Dienst jetzt, zur Zeit, im Moment, tritt er in Fürbitte für dich ein. Dass du nicht vom Glauben abfällst und damit du diese Botschaft hörst und in seinen Wegen anfängst zu gehen. Das ist sein Gebet, was er zum Vater bringt im Himmel. Beständige Fürbitte. So, und wenn er das tut für uns, will er, dass wir unser Leben niederlegen und auch für Bruder und Schwester alle Zeit beten, und nämlich für die Heiligen. Und so einander lieben. Und das kostet einen Preis. Zu aller Zeit mit allem Gebet und Flehen im Geist. Wacht mit Ausdauer. Wer kennt das nicht? Wenn du mit voller Motivation mal gebetet hast für jemanden und dann lässt es langsam nach. Und du, das Fleisch, die Trägheit und die Welt kommt wieder und ist das weg. Und er sagt, nein, wacht mit Ausdauer, damit die Agabeliebe nicht erkaltet. Gebet und Flehen im Geist. Was ist Flehen im Geist? Flehen im Geist ist die höchste Form der Fürbitte. Wer kennt das? Hat es schon mal erlebt, Flehen im Geist? Das kann nur durch den Heiligen Geist hervorgebracht werden. Und das ist die höchste Form der Fürbitte, die direkt vor dem Thron Gottes erscheint. Und deswegen ist der Heilige Geist, durch dessen Kraft dir die Liebe des Vaters ausgegossen wurde, in deinem Herzen, damit du durch ihn anfängst zu flehen für die Verlorenen und für die Heiligen. Die Christen damals kannten das Flehen im Geist. Sie haben es praktiziert. Deswegen hat sich zum Lebzeiten der Apostel das Evangelium in der gesamten damaligen römischen Welt ausgebreitet. Was ist heute? Schau doch mal den Prozentsatz an in unserer Mitte. Wie viele das Flehen im Geist kennen? Wir haben das verloren. Wovon sind wir geprägt? Von unserer Selbstsucht, von unserer Eigensucht, von unserem eigenen Leben. Weil uns das nicht berührt, was Gott auf dem Herzen ist. Buße, Umkehr, zurück zu seinen Wegen. Das ist der einzigste Weg, damit die Agape-Liebe in uns nicht erkaltet. Buße, Umkehr, geh auf die Knie, bekenne vor Gott, dass dir das gleichgültig war, was mit einem Menschen draußen geschieht. Dass du deinen Mund nicht aufkriegst zum Gebet. Buße, Umkehr. Er will mit seiner Liebe durch dich wirken. Amen. Flehen im Geist, Jesus ist unser Vorbild. Das Flehen im Geist öffnet Gräber. Es gibt ein Zeugnis von Jesus in Johannes 11, wo er vor dem Grab von Lazarus steht. Und dort steht zweimal, Jesus seufzte im Geist. Das ist etwas, das, was aus dem Heiligen Geist geboren ist. Und dieses Seufzen im Geist drang sofort zum Thron des Vaters und dann sagte er, Vater, danke, dass du mich erhört hast. Hat Jesus laut gebetet? Vater, öffne denn dieses Grab da? Nee, er seufzte im Geist. Das ist das Flehen im Geist. Und wenn du das mal erlebt hast, merkst du, wie du so eng mit Gott, dem Vater, zusammenarbeitest. Dass du sein Herz spürst, dass du wie auf seinem Schoß sitzt und mit ihm verbunden diese Probleme siehst und aus seinem Herzen heraus einfach einen Schrei loslässt. Und das wirkt explosionsartig und zerstreut die Mächte der Bosheit. Dieses Flehen im Geist hat Lazarus aus dem Tod herausgeführt. Stell dich dem Heiligen Geist zur Verfügung. Nur er kann das tun, dass deine unerretteten Familienangehörigen oder für den du auch immer bittest, lass dich von ihm gebrauchen, leg dein eigenes Leben mal zurück, nimm dir mal eine Zeit dafür, bitte Heiligen Geist, gib mir dieses Flehen und fang an, für diese Menschen zu kämpfen. Es ist ein Ring im Geist, weil die Horden der Hölle halten die Menschen, die Unerretteten, gebunden. Und es ist ein Kampf im Geist, wo diese Kralle des Teufels sich von diesen Menschen lockert durch Flehen im Geist. Amen. Ihr Lieben, brauchen geöffnete Augen, was hier los ist in der geistlichen Welt. Und die Liebe Gottes öffnet uns die Augen. Das heißt, betet für geistliche Leiter, betet für Evangelisten, betet für die Kranken, betet für verfolgte Geschwister. Das ist die Liebe Gottes. Wann hast du das letzte Mal für verfolgte Geschwister gebetet? Mittwochs hier, ja. Ach so, berührt dich das in der Woche? Dass pro Tag über 100 unserer Geschwister, zwischen 100 und 200 pro Tag, ihr Leben lassen für Jesus und Familien zurücklassen. Berührt dich das? Auch uns geht es doch so gut hier. Wir preisen dem Herrn. Deswegen kannst du auf die Knie gehen, für sie beten. Dass sie ermutigt sind, die Angehörige verloren haben. Dass sie aufgebaut werden, dass sie in ihrem Glauben nicht nachlassen. Das ist echte Liebe. Bete für die Leiterschaft, dass sie geschützt ist. Bete für uns, wie Paulus sagt, betet für mich. Die Leiterschaft, die wirklich Gottes Wort verkündigt, so wie es geschrieben steht, ist in diesem Land unter extremer Attacke der Finsternis und von Menschen. Betet. Für alle Heiligen. So, und jetzt macht Paulus sogar noch weiter in 1. Timotheus 2. Vers 1 bis 4 sagt er, hier erkennst du ganz klar das Herz Gottes. 1. Timotheus 2, Vers 1 bis 4. So ermahne ich nun, Paulus, der Apostel, ermahnt, dass man vor allen Dingen, das heißt, bevor man irgendwas anderes tut, selbst bevor du irgendeinen Dienst tust für Jesus, so ermahne ich nun, dass man vor allen anderen Dingen Bitten, Gebete, Fürbitten, Danksagungen darbringe für alle Menschen. Jetzt geht es für alle Menschen, nicht nur für die Heiligen. Für Könige und alle, die in hoher Stellung sind, damit wir ein ruhiges, stilles Leben führen können in aller Gottesfurcht und Ehrbarkeit. Denn das ist gut und angenehm vor unserem Gott, unserem Retter. Das ist das, wo du das Herz Gottes erfreuen kannst, wo er sein Wesen wiederfindet auf dieser Erde. Gott möchte nur eins, dass du Jesus Christus, seinen Sohn, auf dieser Erde reflektierst und ausstrahlst. Dass du ihm so gleich wirst in dieser Liebe, dass du anfängst, nicht nur für die Heiligen zu beten, sondern für alle Menschen, für die Obrigkeiten. Denn das ist gut und angenehm vor Gott, unserem Vater, welcher will, dass alle Menschen gerettet werden, zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Das ist sein Wille. Dort machst du dich mit ihm eins. Amen. Und Gebete nach seinem Willen werden auch erhört. Bete für die Obrigkeit. Wenn du nicht weißt, was du für die Obrigkeit beten sollst, dann bete in Sprachen, aber bete, dass sie gerettet werden. Die sind auf dem Weg in die ewige Verdammnis. Sie sind unter dem Einfluss von gefallenen Engelsfürsten. Bete, dass sie Buße tun, die Wahrheit in Christus erkennen und dass ihre Seele gerettet wird. Und wenn ihre Seele gerettet wird, empfangen sie die Furcht Gottes und die göttliche Weisheit, um unser Land mit Weisheit zu regieren. Amen. Segne Bürgermeister, segne alle, die du sollst für sie beten und nicht über sie schimpfen. Was sie alles wieder anstellen. Lass das mal alles beiseite. Mach das, was hier steht. Vor allen Dingen, da musst du Hintergründe kennen, aber vor allen Dingen, bete für sie. Amen. Also der zweite Punkt, wie die Agape-Liebe fließt, ist Fürbitte, wie man praktisch das Leben niederlegt. Und das dritte ist, da ist Jesus wiederum ein Vorbild für uns und das hängt mit seinem Umgang mit seinen Jüngern zusammen. Jesus hatte immer ein ehrliches Interesse an jedem einzelnen seiner Jünger. Wie es ihm geht, wie sein Leben ausschaut und er hat sich immer seinen Jüngern zugewandt. Von sich selbst auf seine Jünger, hat sich mit ihnen unterhalten, hat Anteil gehabt an ihrem Leben und dann, wo die Jüngerschaft gewachsen ist, auf 70 plus Frauen und so weiter. Er hatte immer einen persönlichen Kontakt, hat ehrliches Interesse an ihnen gezeigt. Da sagst du, okay, das war zur Zeit von Jesus. Was er macht er mit seiner Gemeinde? Laut Epheser 5, wo es um die Beziehung zwischen Mann und Frau und Christus und der Gemeinde geht. Jesus hat sein Leben niedergelegt und für seine Gemeinde und er reinigt seine Gemeinde durch das Wasserbad des Wortes. Das heißt, er macht das heute genau noch so. Er ist an deinem persönlichen Leben mit allen seinen Einzelheiten ernsthaft interessiert. Deswegen kannst du all deine Nöte, deine Probleme, alles, was dich innerlich bewegt, alles mit ihm besprechen. Und das heißt Gebet. Nicht nur Fürbitte, sondern Fürbitte ist für andere, sondern du besprichst deine Dinge mit Gott selbst, mit deinem Vater. Das heißt, Jesus hat immer ein offenes Ohr, er möchte, dass wir ihm hören, ja sicher, aber er hat immer ein offenes Ohr für dich, wenn du zu ihm kommst, weil er Gott ist, kann er dich alle Zeit hören. Amen. Er schläft und schlummert nicht, Gott hat alle Zeit die Tür offen für dich. Du kannst immer zu ihm kommen, auch wenn er Sprechstunde hat. Und gerade ein paar Dinge lernen muss mit Michael und so, ne, sich vorzubereiten auf Offenbarung 12, sagt er, nee, ich habe Zeit für dich. Du kannst mit ihm alles besprechen. Er hat ernsthaftes Interesse an dir. Und damit pflegst du einen liebevollen Umgang mit ihm. Und was geschieht? Dein Herz wird auferbaut, dein Herz wird ermutigt. Amen. Du empfängst seine Liebe. Du wirst neu hoch. Ich mache das so oft. Geistliche Leiter in diesem Land sind die Zielscheibe Nummer 1. Die für die Wahrheit stehen. Ich rede nicht von mir, es gibt eine andere. Und wir haben es schon im Austausch. Die sind die Zielscheibe Nummer 1. So, und da fängst vieles ab im Geistlichen, was euch nicht trifft. Preis dem Herrn. So. Und deswegen sollst du für die Leidenschaft beten. Und das ist mein Geheimnis. Ich bespreche es mit ihm. Ich lasse mich von ihm aufbauen. Ich suche meine Bestätigung von ihm. Ich suche sie nicht von Menschen. Ich suche sie auch nicht von meinem Dienst hier. Ich mache das, weil Gott mich dazu berufen hat. Aber das ist nicht meine Identität. Meine Identität liegt in ihm. So, und lasse ich mich von ihm aufbauen, ermutigen, stärken. Und dann fängt er an, solche Sachen zu mir zu reden. Amen. Es ist die Beziehung zu ihm. das Vorbild. So, und dasselbe bedeutet auch für uns das eigene Niederlegen, die eigenen Gedanken, das eigene, was uns bewegt, unser eigenes Ich. Und einfach mal anfangen, am Bruder und der Schwester ehrliches Interesse zu zeigen. Amen. Ich möchte euch mal ermutigen. Geht doch mal nach dem Gottesdienst, wenn ihr noch Zeit hast, geht oder wenn ihr euch trefft, mal zu dem hin, mit dem du kaum sprichst. Nicht mit denjenigen, mit denen du immer sprichst. Und frag, wie es ihm oder ihr geht. Erkundige dich mit ehrlichem Interesse an ihrem persönlichen Leben. Ich mache das sehr gerne mit unseren Jugendlichen. Ich frage mal nach, wie geht's euch, wie läuft das Studium? Oder hier, ne, das Schulgarten, Gartenprojekt, beim das oder so. Mich interessiert das. Ich will das wissen. Das heißt, fang an, auch nochmal mit den jungen Leuten zu sprechen, wie es mit ihnen geht, in der Schule und so weiter. Zeige ehrliches Interesse. Damit machst du das wie Jesus. Du nimmst deine eigenen Befindlichkeiten, wo du jetzt gerade wieder in einer depressiven Phase bist oder entmutigt bist oder jetzt gar nicht reden kannst oder mit dem beschäftigt bist. Geh hin und du wirst frei von deiner Entmutigung. Geh hin, hab ehrliches Interesse an deinem Bruder und deiner Schwester. Du wirst frei von Depressionen und von deinen allen Missstimmungen, die in die drin sind. So. Das heißt, diese inneren Missstimmung, Missmut ist Sünde. Somit macht man dem Herrn nicht unbedingt Freude. Das heißt, hab ehrliches Interesse. Ich wage es nochmal zu sagen, beim nächsten Brunch, red doch einfach mit dem oder derjenigen, mit dem du sonst nicht sprichst. Und interessiere dich ernsthaft für ihr Leben. Nicht immer mit denen, mit denen du immer zusammensitzt und über deine Lieblingsthemen sprichst. Nee, hab Interesse an dem Bruder und der Schwester. Amen. Mach das. Dann ist die Agabeliebe wirksam. Ich habe das vor 13, 14 Jahren mal gesagt. Dann kam mein Bruder hinterher zu mir. Und er sagt, als vor mir aufgebäumt, habe ich dasselbe gesagt. Weil es ist ja das Wort Gottes, es ist ja normal unter Geschwistern. So, und er hat sich vor mir aufgebeut. Du denkst doch nicht etwa, dass ich beim nächsten Brunch neben diese Person setze und mit ihr noch reden soll. Das erwartest du doch nicht etwa von mir. Ich sagte, ich nicht, Gott. Was? Natürlich war nicht mehr lange da, weil sowas duldet der Herr nicht in seiner Gemeinde. Wenn du den Leib nicht richtig beurteilst, kannst du das Abendmahl zum Gericht trinken. Amen. Und wenn du so gegen deinen Bruder oder Schwester eingestellt bist, dann trinkst du das Abendmahl zum Gericht. Und das Gericht bedeutet, der Herr entfernt dich aus seiner Gemeinde. So, also dienen, Fürbitte, ehrliches Interesse zeigen. An diesen drei Merkmalen können wir erkennen, ob die Agabeliebe in uns wirkt, zunimmt oder erkaltet. Wenn was blockiert, ist es immer in uns. Nicht beim Nächsten, niemals. Wenn das blockiert ist, wenn es erkaltet, wenn es weicht, hat es immer etwas mit unserem Stolz, unserer Selbstsucht zu tun. Diese Liebe, ihr Lieben, ist die stärkste Kraft, die allen Hass und alle Furcht und allen Widerstand des Teufels in dieser Welt überwindet. Deswegen steht Römer 8, 37, wir überwinden mehr durch den, der uns geliebt hat. Amen. Durch diese Liebe bist du mehr als ein Überwinder. Du stehst darüber, weil du mit Gottes Herzen so eng verbunden bist. Diese Liebe überwindet jede Macht des Teufels. Viele Hexen, ich habe Zeugnisse gehört und gelesen, viele Hexen und Satanisten haben sich bekehrt durch die Liebe Gottes. Weil das im Reich der Finsternis nicht vorhanden ist. Und diese Liebe ist stärker wie dieser Hass des Teufels. Viele gehen in Satanismus aufgrund ihrer Wunden der Ablehnung, zerstörten Familienverhältnisse. Ich hab das auf der Straße auch ähnlich gehört von jungen Leuten, die dem Teufel dienen. Ich sagte, ihr wisst genau, dass ihr die Ewigkeit in der Hölle verbringen werdet. Ja, ich lasse trotzdem nicht ab, Satan zu dienen. Warum? Die haben ein inneres Defizit. Zerstörte Väterbeziehung, Familienverhältnisse, Patchwork, alles durcheinander, zerrissen. Satan nutzt es aus, verführt sie und gibt ihnen eine Stellung. Sie werden dann die Wächter in der Hölle, die über die Ungläubigen herrschen. Ich sage zu ihr, Lügen. Satan lügt dich nur an. Jesus ist die Wahrheit. Seine Liebe ist die stärkste Kraft. Sie treibt jede Furcht aus. So, und da, das ist der Befehl von Jesus, dass wir einander so lieben, wie er uns geliebt hat. Amen. So, und jetzt kommen wir noch zu dem zweiten, wichtigsten Gebot, was uns im neuen Bund gegeben worden ist. Außer das Gebot oder der Befehl, einander zu lieben. Und dann gibt es noch ein weiteres, was dem gleich ist. Für uns als Christen im Neuen Bund, 1. Johannes 3,23. Und hier ist dieses Doppelgebot, dieser Doppelbefehl des Königs enthalten. Und da möchte ich nochmal kurz darauf eingehen, weil das so eng miteinander verbunden ist. Und hier steht 1. Johannes 3,23. Das ist sein Befehl, dass wir glauben an den Namen seines Sohnes Jesus Christus und einander lieben nach dem Befehl, den er uns gegeben hat. Und das ist das Gebot oder der Befehl nicht von Jesus hier, sondern vom Vater selbst. Gott, der Vater, der allerhöchste Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat, der Schöpfer aller Dinge, der Jesus gesandt hat, hat einen Befehl für dich. Und der lautet, dass du glaubst an den Namen seines Sohnes Jesus Christus und eng verbunden damit, was wir schon jetzt zweieinhalb Gottesdienste behandelt haben, einander lieben nach dem Befehl, den Jesus uns gegeben hat. Das heißt, dieses einander lieben und an den Namen des Sohnes Gottes glauben, hängt so eng miteinander zusammen. Und wir sollten ernsthaft unser Hauptaugenmerk darauf richten, diese Befehle Gottes und von Jesus zu befolgen. Weil dann sind wir in Sicherheit und er bringt uns durch alle Endzeitunruhen sicher im Shalom-Frieden hindurch. Weil über diejenigen, die seine Befehle befolgen, wacht er und hält seine Hand darüber. Amen. So, was bedeutet das, an den Namen seines Sohnes Jesus Christus zu glauben? Kannst du dir was drunter vorstellen? Wir wollen das mal aufschlüsseln, damit es praktisch wird. Erstens bedeutet das, du musst wissen und glauben, wer Jesus Christus ist und was sein Name beinhaltet. Weil hier geht es nicht Glaube an Jesus Christus, sondern Glaube an seinen Namen. Das ist für uns eigentlich eine nicht ganz so nachvollziehbare Formulierung, die du aber immer wieder findest in der Schrift. Glaube an seinen Namen. Glaube an seinen Namen. Und das ist ein Befehl. So, und du musst erstens wissen vom Wort Gottes her und in deinem Herzen glauben, wer Jesus Christus ist, der Sohn Gottes, und was sein Name beinhaltet. Wer ist Jesus Christus? Der Sohn Gottes steht hier. Er ist der Erlöser, der König, der Könige und Herr aller Herren. Und ihm allein wurde der Name gegeben, der über jeden anderen Namen genannt worden ist oder über jeden anderen Namen steht. So hast du schon eine Eigenschaft des Namens von Jesus, nämlich sein Name steht über alle anderen Namen. Philipper 2, Vers 9 und 10. Darum hat Gott Jesus erhöht, über alle Maßen erhöht und ihm einen Namen verliehen, der über alle anderen Namen ist, damit in dem Namen Jesus sich alle Knie derer beugen, die im Himmel, auf Erden und unter der Erde sind. Alle Zungen bekennen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Das heißt, Gott selbst hat Jesus dem Namen gegeben, der über jeden menschlichen Namen ist, über alles, was du auch in der geistlichen Welt, über alle anderen Namen. Und jedes Knie wird sich eines Tages beugen. Jeder Dämon, jeder gefallene Engelsfürst, Luzifer, wird sich beugen müssen vor dem Namen Jesus Christus und bekennen, dass er der Herr ist. Und dafür sorgt Gott, der Vater. der hat ihm den Namen gegeben und Gott der Vater sorgt dafür, dass alle Schöpfung sich vor dem Namen Jesus Christus, seines Sohnes, beugt und bekennt, dass er Herr ist. So, und es ist doch besser, wir kennen Jesus. Wir wissen, wer er ist und bekennen voll Freude seinen Namen, als wie die Ungläubigen, die ihn bekennen müssen und dann in der Ewigkeit verloren gehen. So, sein Name steht über jeden anderen Namen. Das heißt, Jesus Christus, im Hebräischen ist Yahushua HaMashiach, also Jahwe rettet, der gesalbte Messias. Und in der aramäischen Übersetzung des Neuen Testaments wird dann noch angefügt, also Hebräisch dann Adonai Yahweh. Das Aramäische habe ich jetzt neben dem Kopf. Also kennst du den, interessanterweise in der aramäischen Übersetzung des Neuen Testaments wird Adonai, das heißt der allerhöchste Herrscher, und Yahweh, der Name für Gott, ist die Göttlichkeit von Jesus im aramäischen Neuen Testament immer wieder bezeugt. Also wäre sein Name, der gegeben wurde von Gott, Yahushua, HaMashiach, Adonai, Yahweh. Das heißt, der gesalbte Erlöser, Erretter, der Herr, unser Gott. Amen. So, dieser Name wird ihm gegeben und vor diesem Namen muss ich alles beugen. So, was bedeutet das, an seinen Namen zu glauben und was beinhaltet sein Name? Alles, was er ist. In seinem Namen ist alles enthalten, wer und was er ist. Sein Wesen, sein Charakter, seine Person. Und alles, was er für uns getan hat. Weil in Jesus, in seinem Namen, steht ja im Korintherbrief, ist das Ja und das Amen auf jede Verheißung des Vaters. Das heißt, er hat jede Verheißung des Vaters am Kreuz erfüllt. Das bedeutet, in seinem Namen ist sein Wesen, seine Person beinhaltet, aber auch alle Verheißungen, die Gott gegeben hat, die Jesus am Kreuz erfüllt hat, sind in seinem Namen das Ja und das Amen, die Erfüllung. Und das alles ist in diesem Namen enthalten, wenn du glauben sollst an seinen Namen. In seinem Namen ist Vollmacht. Matthäus 28, 18, mir ist gegeben alle Vollmacht, alle Autorität im Himmel und auf der Erde. Das heißt, in seinem Namen ist absolute, universell, im ganzen Universum betreffende Vollmacht. Nur in seinem Namen ist das Heil. Apostelgeschichte 4, Vers 12. Wie gesagt, in seinem Namen ist das Heil. Das sagt Petrus in Apostelgeschichte 4, 12. Und es ist in keinem anderen das Heil, denn es ist kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, in dem wir gerettet werden. Es ist Heil und Errettung im Namen Jesus. Und es ist kein anderer Name den Menschen gegeben worden. Nicht Buddha, nicht Konfuzius, nicht Daoismus, nicht Mohammed und diese ganzen, das waren alles Menschen, die sich in der Hölle befinden. Weil sie Satan gedient haben, bewusst oder unbewusst. Religion ist immer ein Produkt der Finsternis. Immer ein anderer Name statt Jesus. Aber den Menschen ist nur ein Name genannt worden. Yahushua, HaMashiach, Adonai, Yahweh. So, in seinem Namen ist das Heil. Was bedeutet Heil? Das Dritte Reich, Hitler hat es missbraucht. Also, ich will mal so sagen, der Teufel durch Hitler hat dieses missbraucht. Man hat den Namen Hitler angerufen. Ne? Heil. Ne? Und mit dieser Formulierung Heil. Und genauso wird es in absehbarer Zeit in den Nationen geschehen, dass sie einem Menschen zujubeln werden, Heil dir, dem falschen Messias, dem Antichristen, werden sie genauso zujubeln, bewusst oder gezwungenermaßen. Heil. Keinem Menschen gebührt diese Bezeichnung. Was bedeutet Heil? Das ist wieder so etwas, was wir heutzutage nicht mehr so verstehen. Heil, aus dem griechischen Wort Soteria, kannst du drei Kriterien zusammenfassen, damit du weißt, was Heil bedeutet. Das bedeutet erstens Errettung, zweitens Heilung, Wiederherstellung und drittens Sicherheit. Und das hat Hitler dem deutschen Volk versprochen. Und wo ist es geendet? Im Ruin. Bei dem Antichristen, wer ihm nachfolgen wird, wird in der ewigen Verdammnis landen. Wer Jesus Christus nachfolgt und sein Heil empfängt, wird das ewige Leben im Himmel empfangen. Amen. Also in keinem anderen Namen ist die Errettung, die Heilung, die Wiederherstellung und die Sicherheit. Das bedeutet Heil, kurz zusammengefasst. Und in seinem Namen ist das Leben, Johannes 20, 31. Nicht nur Leben, sondern ewiges Leben. Johannes 20, 31. Dieses aber ist geschrieben, damit ihr glaubt im Herzen, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist. Und damit ihr durch den Glauben Leben habt in seinem Namen. Interessant, ne? Du hast ewiges Leben in seinem Namen. Und wer den Römer 10, 13, wer den Namen des Herrn anruft, wird gerettet. Und der Name Jesus alleine ist schon ein Gebet, das bedeutet, Jahweh, rette mich. Und wenn einer auf seinem Sterbebett oder jetzt in den Kriegsauseinandersetzungen, Zivilisten oder Soldaten, kurz vor ihrem, aus dem Körper rausgehen, kurz vor ihrem Tod, noch laut Jesus, hilf mir, schreien, kommt diese Seele nicht in die ewige Verdammnis. Weil wer den Namen des Herrn anruft, wird errettet werden. Amen. Und was bewirkt das, sein Name, wenn in ihm Vollmacht all diese Dinge enthalten sind? Wiederum, du hast keine Furcht. Johannes 14, Vers 1. Erschreckt nicht, fürchtet euch nicht, glaubt an Gott und glaubt an mich. Der Glaube an seinen Namen bedeutet, du hast keine Furcht mehr. Weder vor dem Tod, dem Teufel, vor niemandem mehr. Außer vor Gott. Gottes Furcht natürlich. Das heißt, Glaube ist immer das Gegenstück von Furcht. Jesus hat immer zu den Menschen gesagt, fürchte dich nicht, glaube nur. Fürchte dich nicht, glaube nur. Zu Jairus, oh, deine Tochter ist schon gestorben. Jesus sagt nur zu ihm, fürchte dich nicht. Da hat er erstmal Ruhe in seine Seele reingebracht, denn wenn du die Botschaft kriegst, deine Tochter ist gerade gestorben, weißt du, was er mit ihm macht? Und Jesus sagt, Shalom, fürchte dich nicht. Glaube mir. Und Jairus hat ihm geglaubt. Und seine Tochter, Dalida, komm, Mädchen, sagt er, steh auf, kam wieder zum Leben. Amen, keine Furcht. Das heißt, Glauben an den Namen Jesus bedeutet, du musst erstmal wissen und glauben, wer Jesus Christus ist und was sein Name beinhaltet. Das ist die Beziehung zu ihm. Und zweitens musst du wissen, glaube an seinen Namen, was deine Stellung in Jesus Christus ist und sie glauben. Wer er ist und in seinem Namen. Du bist ja nach seinem Namen genannt. Und du musst wissen, wer du jetzt in Jesus Christus bist. Das gehört zum Glauben an seinen Namen. Deine neue Identität. Galater 3, 27, die auf oder in Christus hineingetauft worden sind, ihr habt Christus angezogen. Das heißt, wer durch Buße und Glauben getauft wurde, weil die Voraussetzung musste erst haben, bevor du getauft werden kannst, so dann auf den Namen oder in den Namen Jesus hast du Christus angezogen. Interessanterweise liest du in der Apostelgeschichte nirgendwo getauft auf den Namen des Vaters, des Sohnes, des Heiligen Geistes. Du liest immer, sie wurden getauft auf oder in, die Präposition kannst du drehen im Griechischen, den Namen Jesus Christus. Und viele Bibelgelehrte gehen davon aus, dass diese Formulierung in Matthäus 28 getauft sie auf den Namen des Vaters, Sohnes, des Heiligen Geistes im 2., 3. Jahrhundert hinzugefügt wurde, wo die Lehre der Trinität in Frage gestellt wurde. So haben die das zusätzlich eingefügt, weil du das nirgendwo im Neuen Testament in der Apostelgeschichte liest. Also, da du getauft bist, hast Christus angezogen. Du bist jetzt in ihm und nicht mehr in deiner alten Identität. So, du musst wissen, wer du in Christus bist. So, und wie geschieht das? Du musst es glauben. Woher kommt der Glaube? Aus der Verkündigung. Woher kommt die Verkündigung? Aus dem Wort Gottes. Amen. So, und ich gebe euch wieder mal eine Hilfe dazu, um deine Identität in Christus im Glauben aufzubauen. Ich habe jetzt, Simone kann es vielleicht mal durchgehen, ich habe das 50. Zettel kopiert. Ich habe jetzt mal 14 Schriftstellen hier notiert, weil manche haben mich schon danach gefragt. Das sind alles Aussagen aus dem Neuen Testament, was deine Identität, was dir alles gehört in Christus. Wenn du Christus angezogen hast und seinen Namen glaubst, gehört dir das alles, was hier draufsteht. Er hat dir das gegeben. Glauben an seinen Namen bedeutet Glauben an das, was er für dich getan hat. Und das ist, kannst du dir zu Hause hinhängen, extra gelbe Farbe, damit du es nicht übersiehst. Und wenn du anfängst, mal pro Tag 1, 2, 3, du kannst ja alle Schriftstellen mal laut auszusprechen und füge bitte das Wort Ich ein. Na? Er hat mich errettet aus dem Machtbereich der Finsternis versetzt in das Reich des Sohnes deiner Liebe. Seht, welche Liebe der Vater mir erwiesen hat, dass ich Kind Gottes heißen soll und ich bin es auch. Ne? Nimm das. Bau deinen Glauben auf. Das verändert dein Denken. Dass du Teil wirst mit dem Wort Gottes der neuen Schöpfung in Christus. Ich habe jetzt 14 Schriftstellen, das heißt, nach der Bibel ist 7 die Zahl der Vollkommenheit. Ich habe 2-mal Vollkommenheit, also 14. Aber mach das bitte mit Glauben. Mach das mal 4 Wochen lang täglich und wenn du bloß 3 Schriftstellen, ist dir überlassen. Aber mach es mit Glauben, bekenne es, sprich es mit Glauben aus und lass es in dein Herz sinken. Ich habe Zeugnisse gehört oder gelesen von Menschen, die Seelsorge machen, ja, dass Menschen von Depressionen geheilt wurden, nachdem sie mehrere Wochen täglich dieses bekannt haben. Sie wurden von Missstimmungen, von Entmutigung, Verzweiflung und Depressionen geheilt. Und weil sie in dieser neuen Identität in Christus gestärkt wurden, weil das gehört uns alles. Das sind nur 14, gibt es noch viel mehr. So, das heißt, die haben erkannt, was Christus für sie getan hat. Sie haben angefangen, an seinen Namen zu glauben. Und sein Name ist über jeden anderen Namen. Sein Name steht auch über Depression und Entmutigung und über Krankheit. Sie sind nicht bloß geheilt worden, sondern ihre Persönlichkeit wurde so gefestigt, dass sie nie wieder von Depressionen befallen wurden. Mach das bitte. Und es wird dich verändern. Und bitte bleib dran. Leg das nicht einfach nach einer Zeit, oh, es wird mal langweilig. So. Das ist der Teufel. Übrigens ist alles, was dich am Gebet und am Wort Gottes auch proklamieren hindert, kommt 99,9% aus dem Reich der Finsternis. Das sind Scharen, Horden von Dämonen nur damit beschäftigt, um Christen von der Fürbitte, vom Gebet und vom Wort Gottes und vom Proklamieren abzuhalten. Weil weil sie wissen, wenn wir das tun, werden wir eins mit Christus und wir werden Licht. Steht als Vers Nummer ganz unten 14. Ihr seid das Licht der Welt. Also dazu führt es letztendlich. So, glaube an seinen Namen. Du musst wissen, wer du in Christus bist. Und nicht bloß wissen, sondern nach Glauben. Glauben an seinen Namen bedeutet auch beten in seinem Namen. Machst du sicher in deinen Gebeten, Vater, ich komme zu dir und bete im Namen Jesus. Ja? Kennt ihr? Das ist keine fromme Floskel. Das ist nicht einfach, was du dahin, keine Formel. Wenn du das als Formel hinsprichst, hat es keine Auswirkung, weil da kein Glaube dahinter ist. Und ich möchte jetzt mal deinen Glauben noch aufbauen. Glauben an seinen Namen heißt beten in seinem Namen. Johannes 16, 23, 24, 26, 27, das sagt Jesus: Wahrlich, wahrlich, und wenn er Jesus 2-mal wahrlich sagt, dann meint er es wirklich ernst. Ich sage euch, was auch immer ihr den Vater bitten werdet in meinem Namen, er wird es euch geben. Dann sagt Jesus, Vers 24, bis jetzt habt ihr nichts in meinem Namen gebeten, bittet, so werdet ihr empfangen, damit eure Freude füllig wird, also vollkommen wird. Das heißt, beten in seinem Namen, das, was du bittest, dass du es auch empfängst, damit du Freude erlebst, der Gebetserhörung. Gott möchte, dass wir freudig auf dieser Erde wandeln, jetzt in dieser Zeit, voller Freude, weil Gott unser Gebet erhört. Und die Zeugnisse hier vorne ist so sehr zunehmend, dass wir eine Stunde Zeugnisse hören, was Gott alles getan hat. Und das voller Freude. Dort möchte Gott seine Kinder in der jetzigen Zeit hinführen. Vers 27. An jenem Tag werdet ihr in meinem Namen bitten, das heißt, nachdem Jesus auferstanden ist, das ist ja jetzt, betrifft uns. Und dann sagt Jesus interessante Sachen. Ich sage euch nicht, dass ich den Vater für euch bitten will. Das heißt, im Namen Jesus beten heißt nicht, Jesus in deinem Namen und dann sagst du das dem Vater. Das bedeutet das keineswegs. Jesus schließt es von vornherein aus. Er sagt, an jedem Tag werdet ihr meinen Namen bitten und ich sage euch nicht, dass ich den Vater für euch bitten will, denn er selbst, der Vater, hat euch agapemäßig lieb. Weil ihr mich agapemäßig liebt und glaubt, dass ich von Gott ausgegangen bin. Das heißt, mich liebt und an meinem Namen glaubt. Seht ihr, wie eng das zusammen ist, diese Gebote, dieser Befehl, das nur zu unserem Besten. Liebe und Glauben. Der Vater liebt uns und er hört uns. Was bedeutet das im Namen Jesus beten? Jesus, wenn du in Christus bist, Christus angezogen hast, seine Identität hast, bedeutet das, du hast die Vollmacht von ihm erhalten, in seinem Namen vor Gott zu treten, vor dem Allerhöchsten und in seinem Namen, das heißt so wie Jesus, zum Vater zu beten. Als würde Jesus vor ihm stehen. Versteht ihr? Du bist ja in Christus und er gibt dir die Vollmacht. Er kennt das ja, wenn du verhindert bist durch Krankheit und jemand muss zu einer Behörde irgendwas abholen. Ne? Einen Ausweis abholen, irgendwas, ein Dokument, was dir keiner rausgibt. Dann schreibst du eine Vollmacht aus. Hiermit bevollmächtige ich dann. Und deine Unterschrift. Dann legst du diese Vollmacht vor und sie wird anerkannt und dir wird es ausgehändigt oder der Person und gibt es dir. Und dieselbe Vollmacht hat Jesus dir gegeben in seinem Namen, so als würde er selbst vor Gott stehen, zu bitten. Und der Vater hört dich. Du kannst direkt vor ihm stehen. Und das heißt, Gebetserhörung für alle Gebete, die in Übereinstimmung mit dem Wesen und dem Willen Jesus sind. Gott verheißt da nicht alles zu erfüllen, sondern das, was in Übereinstimmung, weil du im Namen Jesus vor ihm trittst, mit dem Wesen und dem Willen von Jesus sind. Das sind Gebete, die Jesus auch beten würde, die seinem Zielen entsprechen. Das heißt, er erhört die Gebete, Gott, der Vater, die Jesus auch beten würde. Und so ist Fürbitte ein Gebet, was Gott immer erhört, weil Jesus das genauso tut. Amen. Und letztens, Glauben an seinen Namen heißt Handeln in seinem Namen, in seiner Vollmacht. Markus 16, Vers 17, 18. Diese Zeichen aber werden die begleiten, die gläubig geworden sind. In meinem Namen werden sie Dämonen austreiben, in neuen Sprachen reden, Schlangen werden sie aufheben, wenn sie etwas Tödliches trinken, wird es ihnen nicht schaden. Kranken werden sie die Hände auflegen und sie werden sich wohlbefinden. Das bedeutet, in seinem Namen, in seiner Vollmacht, das zu tun, was er am Kreuz erkauft hat. Amen. Und das sind die Zeichen, die denen folgen, die glauben. Das heißt, einem Gläubigen folgen diese Zeichen nicht einfach so hinterher, sondern er muss sie tun. Handeln in seinem Namen. In seinem Namen befehle ich den Dämonen aus den Menschen zu gehen, damit die Gebundenen frei werden. In seinem Namen bete ich in neuen Sprachen, weil ich dadurch aufgebaut werde und Gott anbeten kann alle Zeit. Und flehen kann im Geist. Und Sprachen, Gebet und Rede ist etwas, was der Teufel nicht versteht. Und das finde ich gut. Amen. Deswegen folgt es denen, die glauben. Schlangen aufheben, na gut, versuch's nicht mit der nächsten Kreuz. Oder bei Paulus seht ihr das, ne? Da kam aus dem Reisig kam diese Natter raus oder diese hat ihn gebissen und er fiel nicht tot um. Und es gibt viele Zeugnisse in der Gemeindegeschichte, wo Männer oder Frauen Gottes von Tieren, giftigen Tieren angegriffen wurde und es ist ihnen nichts passiert. Bis hin zu Sadhu Sundar Singh, der mit einem Bander in einer Höhle geschlafen hat. So nah Mensch an Tier. Ne? Mit so schönes schwarzes Banderfell ist da angenehm. Ne? So, im kalten Himalaya in so einer Hütte, da frierst du ja nur da oben in einer Höhle. Und ne, da war die Einheit der Schöpfung. Weil dieser Bander hat gespürt, hier ist ein Mensch, der Christus in sich trägt. Amen. Und dann ist es so gewesen wie im Tausendjährigen Reich. Daniel in der Löwengrube, da war ein Engel dabei, er hat das Maul zugehalten. Der Bander war ganz friedlich von sich aus bei Sadhu Sundar Singh und hat viele solche Dinge erlebt. Ihr Lieben, das sind die Zeichen, die denen folgen, die glauben. Tödliches werden sie trinken, es wird ihnen nichts schaden. Das nimmt im Glauben in Anspruch, weil viele Nahrungsmittel heutzutage, vor allem Fertiggerichte, sind nicht unbedingt mit gesunden Inhaltsstoffen versehen. Nimm das im Glauben, danke Jesus, und wird er nichts schaden, aber ernähr dich trotzdem gesund. So. Ja, man muss ja solche Dinge mal sagen, weil heutzutage gibt es auch, und bei manchen Christen liegt das Hauptaugenmerk auf Furcht und alles Mögliche in diesem Bereich, was kann ich essen, diesen, das und jenes, und die haben irgendwie ihren Glauben an Jesus verloren. Es ist wichtig, sich gesund zu ernähren. Super wichtig in der heutigen Zeit. Aber auch nicht alles, was bio ist, ist auch gut. Ne? So. Lass dich vom Geist führen, aber ernähr dich auch gesund. So. Und dann der letzte Punkt ist unwahrscheinlich stark wichtig. Kranken werden sie die Hände auflegen und sie werden sich wohlbefinden. Das ist eine wunderbare Verheißung, dass alle Gläubige einem Kranken die Hand auflegen dürfen oder Hände. Und der Kranke wird sich wohlbefinden im Namen Jesus. Warum? In seiner Vollmacht und du legst ihnen die Hände auf und es wird so sein, als würde Jesus ihm die Hände auflegen. Nicht du, sondern Jesus. Amen. In der Apostelgeschichte ist es so wunderbar beschrieben, das werden wir dann nächste Woche mal, es würde zu viel ins Detail gehen, aber dort beschreibt uns Petrus, die Heilung des Gelähmten vor der schönen Pforte geschah durch den Glauben an den Namen Jesus. Amen. Und der Glaube an seinen Namen hat diesen hier gesund gemacht. Einfach nur, weil Petrus hingestanden hat, hat gesagt, Silber und Gold habe ich nicht, aber was ich habe, gebe ich dir. Im Namen Jesus Christus, steh auf und geh. Das heißt, du hast Vollmacht, diesen Krankheitsmächten zu gebieten und sagen, steh auf und geh. Und das hat jeder Gläubige, ihr Lieben. Lasst uns doch das mal einsetzen. Und erst im Himmel vor Gott erscheinen und sagt, ich habe dir die alte Vollmacht gegeben, warum hast du nicht eingesetzt? Die Agabeliebe treibt dich, diese Dinge zu tun. Amen. Aber bitte, ich habe da auch verschiedene Dinge durch, dann, wenn du vor einem Kranken und denkst, oh, die liebe Zeit, und dann versuchst du irgendwie deinen Glauben zusammen zu quetschen, innerlich was zu fühlen und jetzt, darum geht es nicht. Im Namen Jesus bedeutet, du bist in ihm, du stellst dich hin, stellst dich zur Verfügung und er fängt an, durch dich zu heilen. Und das hat Petrus auch gesagt dort, nicht unsere eigene Kraft und Frömmigkeit hat den Lahmen wieder auf die Beine gebracht, sondern der Glaube an den Namen Jesus. Amen. Johannes 3, 23. Und das ist sein Befehl, dass wir glauben an den Namen seines Sohnes Jesus Christus und einander lieben nach dem Befehl, den er uns gegeben hat. Amen. Vater, wir danken dir, dass du so gut bist, Herr. Danke dir für deine Agabeliebe, Herr. Und ich bitte, Herr, dass du uns aufzeigst, wo in unserem Herzen Öffnungen sind, Löcher sind, wo diese Liebe wegfließt. dass sie geschlossen werden durch echte Buße und Glauben, dass du in uns wirkst. Dass deine Liebe uns drängt in die Dinge hinein, die dir wichtig sind. Herr, ja, deine Anforderungen, deine Befehle, die sind uns manchmal immens hoch, unser Leben niederzulegen für den Nächsten. Aber du hast es uns vorausgetan. Hast uns ein Vorbild hinterlassen. Gib uns bitte die Gnade, wenn wir in dir sind, dieselben Werke zu tun. Dass die Liebe in uns nicht erkaltet, sondern dass sie immer mehr zunimmt. Und wir beten, Herr, dass du unsere Identität in dir, Jesus, so stark aufbaust, dass wir uns durch keinen Dämon, durch nicht unser Fleisch, durch nichts hindern lassen, diese Wahrheiten in unser Herz aufzunehmen. Und dass wir Glauben haben an deinen Namen, wer du bist und was du für uns getan hast. Amen.